Ja, ich wünsche euch auch allen einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid, dass ihr alle aufgestanden seid, dass ihr hier seid, dass wir jetzt gemeinsam Gott anbeten können und dass wir uns heute auch mit seinem Wort beschäftigen können. Heute ist so mein Thema, ganz oder gar nicht. Wir gehen nochmal, ins Matthäus-Evangelium, Matthäus Kapitel 10. Wir haben das bei meiner letzten Predigt habe ich schon diese Stellen eigentlich gelesen. Aber ich möchte nochmal mit euch über den zweiten Abschnitt reden und dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Heute geht es um unser Herz, heute geht es um Hingabe, heute wird das wieder herausfordernd werden, wo wir uns prüfen können, hinterfragen können, wie es eigentlich um unser Glaubensleben steht. Ja? Also ich könnte euch ja die Frage stellen, wie geht's euch? Dann würden ja die meisten meistens gut antworten, ne? Oder den Umständen entsprechen oder wie auch immer. So, ne? Aber wenn ich fragen würde, und das ist mir letztens auch bei jemandem bewusst geworden, ich habe gedacht, wie geht's? Gut. Und dann, ja, was macht dein Glaubensleben? Nicht so gut. Ja, also es waren dann Antworten, die dann sich ein bisschen widersprechen sozusagen. Ne? Und wie geht es uns eigentlich heute in unserem Glaubensleben? Das wird so ein bisschen dieses Thema sein. Und wie funktioniert das überhaupt? Wie funktioniert dieses Glaubensleben? Wie kriegen wir diese Freude, diese Erfüllung, diese Liebe, diese Dankbarkeit, von der wir immer so viel erzählen und reden, ja? Genau. Ich möchte hier mit der Stelle anfangen. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmel ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde ich auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in dem Himmel ist. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin. Ich lese mal von hier. Meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien. Mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Weiter. Und des Menschens Feinde werden seine eigene Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wenn ich sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, wird es finden. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Und wer einem dieser Kleinen auch nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt, weil es ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, er wird nicht um seinen Lohn kommen. Vielen Dank, Alexander. Ja, also diese Stellen empfinde ich. Ich weiß nicht genau, wie es euch geht. Aber bei mir zieht sich immer innerlich irgendwas zusammen. Also, wie geht's euch? Geht's euch auch so oder ist das so, voll schön, ja, also ich erfülle diesen Standard dort und irgendwie, ja, ich bin dann einer, der sich mutig zu Jesus immer stellt und mutig bekennt und deshalb kann ich sicher sein, er wird sie auch zu mir bekennen. Also, in mir löst manchmal solche Stellen auch eine gewisse Unsicherheit aus. Deshalb finde ich das gut, dass wir die Evangelien lesen und dass wir wirklich über alles reden, was da drin steht. Wenn wir nicht so durchlesen, wie wir es jetzt hier gerade auch in den Gottesdiensten tun, dann machen wir das Folgendes, dann nehmen wir einfach nur die Highlight-Geschichten aus der Bibel und predigen über die. Da, wo Jesus über dem Wasser gelaufen ist, da, wo er irgendwie Wunder getan hat, wo geheilt wurde und so weiter und so fort. Aber diese schwierigen Stellen, die meiden wir. Ja? Stellen, die uns herausfordern. Und ich glaube, es ist so gewollt von diesen Jüngern, die das aufgeschrieben haben, dass wir mit den Worten Jesu, mit allen Worten Jesu konfrontiert werden. Matthäus 28 sagt, geht hin und macht die Nation zu meinen Jüngern und lehrt sie alles befolgen, was ich euch befohlen habe. Auch diese Sätze, auch diese Gedanken. Ich habe gedacht, irgendwie finde ich, passt das so, wenn man so oberflächlich denkt, passt das eigentlich gar nicht zu dem Evangelium, finde ich. Irgendwie so, Jesus ist hier gekommen, um das Schwert zu bringen. Jesus ist gekommen, um Vater und Sohn, also enge Beziehung, um dort eine Entzweiung hineinzubringen. Er ist gekommen, um Mutter und Schwiegertochter, wo wahrscheinlich auch eine enge Beziehung entstehen sollte, auch dort will er hinein und sogar Mutter und Tochter, dort will er hinein und er will das Schwert bringen, er will eine Entzweiung bringen. Und irgendwie habe ich in diesen Versen gerungen, oft in meinem Leben schon gerungen und diesmal wieder. Und ich dachte, ich will nicht fliehen vor diesen Versen, ich will mich damit beschäftigen. Und ich habe mich gefragt, warum sagt er solche Dinge? Warum? Warum sagt er solche Dinge? Und dann ist mir eine Sache bewusst geworden, dass wir Gott oft falsch verstehen. Und dass wir von Gott falsche Erwartungen haben. Und deshalb sogar, wenn es dann wirklich plötzlich nicht mehr so läuft, wie wir es haben wollen, Enttäuschungen haben, Enttäuschung von Gott und sagen, wie kannst du das in meinem Leben zulassen? Ich habe gedacht, wenn ich an dich glaube, dann wird alles besser werden. Ich habe gedacht, wenn ich an dich glaube, werden meine Beziehungen besser werden. Ich habe gedacht, wenn ich an dich glaube, wird Segen hier und dort passieren und du wirst alles nur noch gut und schön machen in meinem Leben. Und das hat Jesus ja nicht getan. Er hat seine Jünger nicht belogen, sondern er hat ihnen die Wahrheit gesagt. Er hat auch später, wenn wir lesen, den Lohn, den wir empfangen werden. Meistens geht es bei diesem Lohn gar nicht um den irdischen Lohn, dass wir, keine Ahnung, wie man das im, vielleicht im Hinduismus oder so macht, man empfängt, man tut was Gutes und dann kommt Karma runter auf dich auf der anderen Seite. Oder wie heute dieses positive Denken so ist, wir sagen, wir wünschen Gutes in das Universum hinein und dann kommt das Regen auf uns runter. Ja? Also dieser Regen, er wird kommen eines Tages auf unser Leben, dieser Segen, er wird kommen, besonders aber in der Ewigkeit, besonders nachdem wir dieses Leben durchgestanden haben, besonders nachdem wir alle Glaubensprüfungen überwunden haben. Sicherlich segnet uns Gott auch schon hier auf dieser Erde und wir erfahren hier und dort auch Segnungen oder Erfahrungen oder Wunder oder Führungen oder Leitung oder Erfolg und all das Ganze ist auch jetzt schon da. Aber der wahre Lohn, das Wahre, was kommen wird, das kommt erst in der Ewigkeit, da wo wir die Siegeskrone, den Siegeskranz erhalten werden. Wenn wir unseren Glauben bewahrt haben, durch dick und dünn, wenn wir unseren Glauben bewahrt haben, durch alle Schwierigkeiten, durch alle Situationen hindurch. Und jedes Mal, wenn eine Schwierigkeit kommt, schlägt sie auf uns ein und möchte Gott hinterfragen, Gott, wo bist du? Und in diesen Zeiten möchten wir festhalten. An Gott, an dem lebendigen Gott. Und wir können eigentlich am Leben Jesu selber sehen, was er getan hat. Für Jesus ist die Beziehung zu meinem Vater und zu meiner Mutter oder unsere zwischenmenschlichen Beziehungen sind für Jesus zweitrangig. Es gibt eine Beziehung, die für ihn die allerwichtigste Beziehung ist und das ist deine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Weil diese Beziehung entscheidet letztendlich, wie du am Ende ankommen wirst. Ob du im Gericht oder ich im Gericht verurteilt werde, ob ich in die Verdammnis kommen werde oder ob ich ewiges Leben empfangen werde. Meine Beziehung zu meinem Vater oder meine Beziehung zu meiner Frau, egal wie gut sie ist, sie wird mir niemals ewiges Leben geben. Aber die Beziehung zu dem lebendigen Gott, sie gibt mir ewiges Leben. Ja? Und dann sagt Jesus Folgendes, besonders wenn wir diese Verse lesen ab Vers 32, wer mich nicht bekennt, also ich habe diese Verse oft falsch interpretiert, also man kann sie wirklich missbrauchen, diese Verse, dass man jetzt irgendwie denkt, man darf Vater und Mutter nicht lieben oder man darf seine Kinder nicht lieben und man muss irgendwie, und dann, man kann es auch sehr falsch und sehr gesetzlich und sehr, sehr unrichtig verstehen, man kann vielen Menschen damit wehtun, also es gibt, und das ist auch passiert im Laufe der Menschheitsgeschichte, wo Männer und Frauen ihre Kinder beiseite gelassen haben und dadurch großer Schaden entstanden ist. Oder auch in geistlichen Familien, wo Vater und Mutter so sehr Gott gedient haben, dass sie ihre Kinder beiseite gelassen haben und dann wollten die Kinder mit dem Evangelium nichts zu tun haben. Das sind alles Dinge, die nicht passieren sollen und das meint Jesus hier auch gar nicht. Darauf komme ich später noch einmal. Sondern es heißt hier, dass die Beziehung zu dem lebendigen Gott wichtiger ist als deine Beziehung zu deinem Vater, zu deiner Mutter, zu deiner Frau, zu deinen Kindern. Egal was, diese Beziehung ist viel wichtiger. Und wenn wir uns das Leben von Jesus anschauen, und er hat ja auch dementsprechend so verzweifelt gelebt, also er hat ja ein kurzes Leben gehabt, aber sehr klar und deutlich gelebt. Er ist auf diese Erde gekommen, er wurde Mensch, ja, Und dann, er war nicht nur ein Menschenversöhner und Menschenschlichter und das Menschen gute Beziehungen und so weiter und so fort. Eines Tages kam jemand zu ihm und sagte, Jesus, sag mal meinem Bruder, oder ich kann mich nicht erinnern, wie das war, sagte, dass er mir mein Erbteil auszahlen soll. Und Jesus sagt zu ihm, hey, wer hat mich zum Erbschlichter hier ernannt? Das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin gekommen und ich kämpfe hier auf diese Erde, damit deine Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Was übrigens auch unser Fokus sein sollte, als Leitung der Gemeinde oder als Geschwister untereinander auch. Wir sollten darauf achten, nicht, dass es uns nur körperlich und so weiter gut geht, sondern dass unsere Beziehung zu Gott funktioniert. Darauf soll ein ganz starker Fokus liegen eigentlich. Also wir sollten es fragen, gegenseitig mal fragen, sag mal, wie läuft es dir eigentlich im Glauben? Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Als ich im Süden in der Jugendarbeit war, ganz am Anfang, als ich dann als Missionar aus Finnland nach Deutschland gekommen bin und so weiter, habe ich die jungen Leute oft gefragt, sag mal, wie läuft dein Glaubensleben? Wie läuft es eigentlich dort? Und dann sagte mir ein Jugendlicher, und ich weiß nicht, warum ich das nicht mehr getan habe, irgendwie fragst du uns nicht mehr so oft, wie unser Glaubensleben läuft. Das heißt, sie haben sogar diese Frage vermisst, weil dann bei dieser Frage wurde dann wirklich über das gesprochen, wie es einem wirklich geht. Und das kann einem äußerlich sehr gut gehen, aber wenn wir dann in unser Glaubensleben schauen, dann merken wir plötzlich, dass es gar nicht funktioniert. Mein Gebetsleben läuft gar nicht und irgendwie erlebe ich und erfahre ich Gott auch gar nicht und ich merke auch nicht, wie er mich führt und leitet und so. Ja, und das heißt, ich kann mich theologisch, biblisch bestens mit allen Dingen auskennen. Wir können in den Ältestenkreisen oder in den Teamleiterkreisen untereinander können wir bestens über diskutieren, was richtig oder falsch ist. Und wir können dabei sogar total bibelwissend sein. Und trotzdem ist es möglich, dass meine Beziehung mit Gott im Moment überhaupt nicht funktioniert oder gar nicht gegeben ist oder gar nicht da ist. Und das ist eigentlich die Realität meines Glaubenslebens. Eigentlich muss ich meinen Blick senken und sagen, Leute, tut mir leid, ich rede gerade aus mir selbst heraus. Ich benutze zwar Bibelwissen, aber eigentlich ist es bei mir gerade nicht connected. Bitte betet für mich. Ich brauche Unterstützung. Ich komme selbst aus diesem Loch nicht heraus. Und warum wir immer Schwierigkeiten haben mit diesen Dingen, das lesen wir halt auch gleich in diesem Punkt. Und hier sagt Jesus Folgendes. Er sagt, ich bin gekommen zu entzweien. Er sagt, Jesus, mir ist es lieber, du hast eine schlechte Beziehung zu deinem Vater, zu deiner Mutter. Mir ist es lieber, du hast eine schlechte Beziehung zu deinen Mitmenschen umherum. Aber dafür eine Beziehung mit dem lebendigen Gott. Versteht ihr? Dafür hat Jesus sein Leben gegeben. Dafür hat Jesus im Garten Gethsemane gebetet, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und heftig gekämpft hat, dass Schweiß zu Bluttropfen oder wie auch immer, so ähnlich wie Bluttropfen, auf den Boden gefallen ist, einen heftigen Kampf gelitten hat. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Er ist nicht ans Kreuz gegangen, um unsere Lebensverhältnisse zu verbessern. Er ist ans Kreuz gegangen, um unsere Ewigkeitsperspektive zu verändern. Dafür ist Jesus gekommen. Und wenn wir das verstanden haben, werden wir plötzlich verstehen, warum all diese Schicksalsschläge in unserem Leben passieren. Ja, der Feind greift uns an. Ja, diese Prüfungen kommen auf uns zu. Auch in Beziehungen, sie kommen auf uns zu. Wie viele christlichen Ehen, sie gehen in die Ehen hinein und denken, weil sie Christen sind, wird das ein Automatismus sein, es wird funktionieren. Und dann sind sie schockiert. Nein, das ist gar nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Falsche Erwartung. Und Jesus sagt hier, nein, es wird nicht so sein, sondern gerade in dem Moment, wenn du dich zu mir bekennst, wenn du den Glauben an mich gefunden hast, wenn du an mich geglaubt hast, dann wird ein Schwert in dein Leben hineinkommen. Es wird in dir irgendwas passieren. Und diese Welt um dich herum, die wird das spüren, dass mit dir was anderes ist und sie wird plötzlich eine Abneigung entwickeln für dich. Nicht alle Menschen, sondern aber einige Menschen, eine Abneigung, du wirst zu kämpfen haben. Und wir spüren das. Deshalb haben wir Schwierigkeiten, auf unseren Arbeitsplätzen zu erzählen, ja, ich bin ein Christ. Ja, oder wenn wir, ich weiß nicht genau, wie, ob ihr schon mal probiert habt, wenn ihr mein T-Shirt anzieht, wo dann irgendwas Geistliches draufsteht, ja, Jesus loves you oder sowas. Ja, und dann gehst du mal in die Bahn hinein und so weiter. Du wirst angeguckt, du spürst den Druck, du stehst da nicht mehr so frei. Ja, weil du merkst, die Welt guckt dich an. Und wenn du dein Christsein bewusst heute lebst, in einem freien Land, in Deutschland, nicht nur wie in China oder in Nordkorea, sondern auch in Deutschland, du wirst unbedingt das Schwert merken, du wirst diese Kämpfe merken, du wirst Abneigung merken. Du wirst diese Angriffe haben und in diesem ganzen Prozess möchte Gott, dass wir die Liebe zu ihm über diese Beziehung stellen. Das ist herausfordernd. Das heißt, wenn es um meinen Glauben geht oder um meine Frau geht, ja, dann will Gott, dass ich zuerst Gott erwähle in diesem Moment. Hört sich jetzt ein bisschen brutal an, aber ich erkläre, warum das eigentlich richtig und gut ist und so sein sollte auch. Oder wenn es plötzlich um meinen Glauben geht, ob ich, und das ist ganz interessant, wenn Menschen sich bekehren, so ging es bei mir auch, und da habe ich von vielen Leuten gehört, wenn sie sich bekehren und zum Glauben kommen, den Kampf, den sie davor haben, den größten Kampf, den sie haben, diese Entscheidung zu treffen, da kommt der Gedanke plötzlich, was werden meine Eltern denken? Was werden meine Kinder denken? Was wird meine Frau denken? Und das ist plötzlich eine Macht, die einen zurückzieht, diese Glaubensentscheidung nicht zu treffen. Man hat plötzlich Angst, sie zu verlieren. Man hat plötzlich Angst, was sie über einen denken werden. Es ist ein geistlicher Kampf in Bewegung bei jedem Menschen, der eine Entscheidung trifft, Jesus nachzufolgen, mit ihm aktiv unterwegs zu sein. Das heißt, er will ganz klar und deutlich, und heute geht es auch um unser Herz. Er will unsere Liebe haben. Er will unser Herz haben. Er will, dass wir den Schöpfer, den Designer des Lebens zuerst lieben und nicht die Geschenke, die er uns gegeben hat. Ja, das ist genauso, als wenn ich als Vater, ich gebe meinen Kindern Geschenke, ja, keine Ahnung, sag mal, ich wäre ein super reicher Vater und ich hätte Bugattis und Lamborghinis, irgendwelche tollen, teuren Autos und wie auch immer und ich würde es dir meinen Kindern geben. Meine Kinder würden das so sehr feiern. Die würden diese Bugattis, Lamborghinis so sehr lieben, dass sie sagen würden, ich brauche meinen Vater nicht mehr. Und dann würden sie diese Autos nehmen und sogar gegen mich sündigen, gegen meinen Willen handeln und so weiter und so fort. Und das ist das, was die Menschen tun. Und diese Liebe, dieses Herz, diese erste Liebe gehört Gott alleine in unserem Leben. Diese Priorität sollte in unserem Leben da sein. Wir denken natürlich, oh ja, und dann, das heißt, was heißt das? Was heißt das praktisch? Und meine Erfahrung ist diese, wenn ich in meinem Alltagsleben, wenn ich in meinem Glaubensleben, sogar damals, als ich meine Entscheidung für Jesus getroffen habe, ich war unfähig, wahrhaftig zu lieben. Das ist eine Illusion von uns Menschen. Wir denken, dass wenn ich viel Zeit und Kraft investiere, dass ich dann dadurch, das ist auch eigentlich gut, wenn man das tut, dass man dann Liebe zeigt. Aber der Punkt ist ja, nur mit Gott bin ich wahrhaftig fähig, Liebe zu geben. Ich bin ein leeres Gefäß. Ich muss mich nach Gott ausstrecken, ich muss erfüllt werden. Und deshalb hat Jesus auch gesagt, liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Wir zitieren immer wieder, liebe den Nächsten wie dich selbst. Das ist diese Zusammenfassung vom Gesetz, das, was ich nicht einhalten kann. Aber was er gesagt hat, liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Das heißt, ich gehe in die Beziehung zu Gott hinein, ich empfange seine Liebe und dann aus dieser Liebe heraus liebe ich jemand anders. Liebe ich meinen Nächsten, liebe ich meine Mitmenschen. Und ich weiß, bei mir ist es so, wenn ich in meinem Gebetsleben, also nicht nur meiner Bekehrung, sondern in meinem Gebetsleben, wenn ich Jesus first, wenn ich Jesus zuerst stelle und mit ihm in die Gemeinschaft gehe, mit ihm mich austausche, wenn ich Abstriche mache und dann ihn suche und bete, wenn ich sage, okay, ich verbringe jetzt keine Zeit mit meinem Kind oder keine Zeit mit meiner Frau, ich gehe jetzt ins Gebet, obwohl sie es gerade von mir fordern. Ich brauche das gerade, ich bin ein leeres Gefäß. Die Liebe zu Gott zuerst. Ja? Und dann passiert Folgendes. Es dauert nicht lange, wenn man dann in diese Gebete hineingeht, mit Gott Gemeinschaft hat und so, dann schickt er dich wieder raus. Und ich weiß nicht genau, wie es euch geht. Bei mir ist es jedes Mal so, dann kommt es, dann habe ich eine Freude, eine innere Freiheit, ja, meine Kinder zu lieben, meine Frau zu lieben, die Mitmenschen, ich kann viel besser und viel effektiver lieben, als wenn ich es aus eigener Kraft probiere, aus eigener Kraft tue und mache. Das heißt, die Priorität in unserem Leben gehört zuerst Gott. Nicht meiner Mutter, nicht meinem Vater, nicht meinen Kindern, nicht meiner Frau, sondern das Erste, das Herz, wenn es um den Glauben geht, das gehört Jesus, das gehört Gott alleine. Und wenn wir dann zu Gott kommen, dann erfüllt uns Gott mit seiner Liebe. Und dann kann ich auf eine Art und Weise lieben, wie ich das selbst aus eigener Kraft nicht tun könnte. Was selbstverständlich ist, denn ich gehe zu der Quelle des Lebens. Ich gehe zu Gott, ich gehe, der die Liebe geschaffen hat, der die Geschenke gemacht hat, der diese Erde geschaffen hat. Ich gehe zu ihm zuerst und gebe ihm die Ehre. Und er macht dann mit meinem Herzen etwas, was ich selbst niemals tun könnte. Also hier geht es um Glauben bekennen. Also Glauben bekennen, das heißt, wenn es um Glauben bekennen geht, wenn es um mein Glauben geht, dann sollten wir Vater und Mutter weniger lieben, Kinder weniger lieben als Gott, wenn es um unseren Glauben geht. Ja? So, und dann heißt es hier, und also Vers 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Also hier nochmal, also es ist nicht nur, dass ich Vater und Mutter, also dieses Schwert, das kommt nicht nur in meine innigsten und tiefsten Beziehungen hinein eigentlich, sondern dieses Schwert kommt auch in die Beziehung zu mir hinein. Ja, in anderen Übersetzungen heißt es sogar, wer sich selbst nicht hasst, wer sich selbst, also im Lukas-Evangelium, wer sich selbst nicht hasst, der ist es nicht wert, mein Jünger, der kann nicht mein Jünger sein. Das heißt, zu mir selbst sogar, da kommt ein Schwert rein und sogar die Beziehung zu mir selbst verändert sich. Inwiefern? Hier heißt es, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Also wenn ich in dieser Erde mein Leben finde, wenn ich das Paradies auf dieser Erde aufbauen will, wenn ich Erfolg und Reichtum und alles Mögliche haben will und ich finde es auf dieser Erde, aber ohne Gott, wenn ich diese Beziehung zu Gott nicht habe, dann bin ich verloren. Aber wenn ich das Leben verliere um Jesu Willen, das heißt, wenn ich mein Kreuz auf mich nehme, Kreuz aufnehmen heißt in diesem Zusammenhang, wenn ich meine Rechte und Privilegien, wenn ich meine Wünsche und Träume, wenn ich sie beiseite lasse und um den Namens Jesu willen, für ihn und mit ihm, weil er mich geliebt hat und weil ich ihn liebe, Herr, für dich mache ich diese Dinge jetzt. Und das kann Folgendes in unserem Leben bedeuten. Das kann sein, dass wir vielleicht unser Job denken, wie wir eine Arbeit suchen, dass unser Leben verändert. Dass wir sagen, nee, ich nehme nicht diesen Job, wo ich 10 Millionen Euro verdiene, ich nehme diesen Job, wo ich weniger verdiene, aber ich sehe dort den Auftrag Jesu in meinem Leben erfüllt. Er will mich dort haben. Und wir lassen uns von dem Innern her führen, weil wir Jesus an die erste Stelle gestellt haben. Manchmal kann das für mich bedeuten, dass ich vielleicht, obwohl ich jetzt ein schönes Wochenende hätte mit meinen Kindern oder Familie, wie auch immer und so weiter, dass ich dann in diesem Mal vielleicht, weil ich eine Führung und Leitung habe, dass ich einen Cut mache und sage, hey Familie, tut mir leid, ich muss diesen Dienst tun, ich muss heute dahin, ich muss das machen, weil Gott es mir aufs Herz gelegt hat. Und deshalb, wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, ja, also der wird es finden, der wird es bis in alle Ewigkeit finden, der wird es bei Gott finden, er wird dieses Leben sogar behalten, er wird von diesem Leben, diesem vergänglichen, sterblichen Leben, wird es übergehen ins ewige Leben, wenn wir uns für Jesus entscheiden. Und an dieser Stelle, hier habe ich mich gefragt, ist es nur für unsere Glaubensentscheidung, damals, als wir uns bekehrt haben? Also wir haben damals entschieden bei der Bekehrung, wir sagen, okay Herr, ich habe mein Leben verhauen. Also so entscheiden uns die meisten Menschen. Nicht, die meisten Menschen machen das nicht so, ich habe so richtig gut und schönes Leben gelebt, alles gehabt und dann entscheide ich mich für Jesus, sondern die meisten Menschen haben ihr Leben verhauen. Die meisten Menschen oder haben alles ausprobiert, aber haben gemerkt, eigentlich ist das Schweinefraß in meinem Leben, den ich habe und eigentlich stinkt es in meinem Leben und ich habe trotzdem diese Erfüllung, diese Freude nicht. Was fehlt mir noch in meinem Leben? Und dann kommen die Menschen erst zu Gott und dann tun sie Buße, dann sagen sie, Herr, vergib mir, wie ich gesündigt habe, Herr. Ich habe getrennt von dir gelebt, ich habe ohne dich gelebt und du hast mir meine Schuld und Sünde vergeben und du hast mir neues Leben gegeben, ich bin so glücklich, hier alles gebe ich dir. Das ist eine Bekehrung. Alles gebe ich dir, ich gebe alles auf, ich will nicht mehr mein Leben selbst in der Hand festhalten, sondern du bist mein Herr und du bist mein Leiter und du bist mein Führer. Das ist eine wahre Bekehrung. Und dann vergessen wir diese Lebensübergabe, die wir gemacht haben und wir nehmen unser Leben wieder selbst in die Hand. Und wenn wir ehrlich sind an dieser Stelle, und das frage ich mich selbst auch, wenn wir ehrlich sind, wie ist es bei dir in deinem Glaubensleben? Jetzt nicht deinem normalen irdischen Leben, deinem Glaubensleben. Ja, also es kann sein, dass es dir finanziell gut geht, du bist gesundheitlich fit und so weiter und so fort und erfreust dich am Leben. Aber was macht dein Glaubensleben? Wie geht es dir in deinem Glauben? Nicht im Denken, sondern in deinem Glauben, in dem Herzen. Wie ist da deine Beziehung zu Gott? Jetzt, der du schon Christ bist, jetzt, wo du schon mit Jesus unterwegs bist, wo stehst du dort mit ihm? Wo stehe ich da mit ihm? Was ist die wahre Realität? Und dann sind so Fragen für mich, guck mal, wir predigen doch, wenn wir mit Jesus leben, wenn wir ihm nachfolgen. Und das ist auch richtig, das ist biblisch alles korrekt. Dann werden wir Erfüllung in unserem Leben haben. Dann werden wir Frieden in unserem Herzen haben. Wir werden merken, wie Gott uns führt und leitet. Wir werden merken, wie Gott Dinge uns eingibt, Gedanken schenkt. Wir werden einfach Gottes Gegenwart erfahren und erleben. Und jetzt meine Frage an dich, die ich mir auch selbst auch jetzt heute Nacht auch nochmal gestellt habe und mich geprüft habe und prüfe auch. Meine Frage ist dann, hast du das in deinem Leben jetzt? Hast du diesen Frieden? Hast du diese Erfüllung? Hast du diese Dankbarkeit? Hast du diese Freude? Hast du die Gegenwart Gottes? Also jetzt greifbar, spürbar in deinem Leben. Wenn nicht, dann frag dich mal, wann war es das letzte Mal? Wann war das letzte Mal, dass du das erfahren und erlebt hast? Wann war es? Wann war es? Wann hat Gott zu dir geredet? Wann hat Gott zu dir gesprochen? Zu mir gesprochen? Wann habe ich Eindrücke bekommen von Gott, wo er mich geführt und geleitet hat? Wann habe ich mich in ihm gefreut? Wann? Ist es lange her? Ist es vielleicht bei der Bekehrung das letzte Mal? Wann? Wann war das letzte Mal? Und dann habe ich mich gefragt und ich habe mein Glaubensleben analysiert und ich weiß nicht mehr, wie es euch geht. Bei mir ist es immer so, ganz oder gar nicht. Also wenn ich irgendwie, wenn sich unbewusst in mir eine Priorität verschiebt, wenn ich plötzlich, und meistens ist es gar nicht, jetzt bin ich ein bisschen, meistens ist es nicht die Liebe zu meiner Frau oder die Liebe zu meinen Kindern. Meistens ist es einfach die Liebe zu mir selbst, die mich am meisten hindert. Ja, ich erlebe irgendetwas oder irgendwas ist passiert und statt, dass ich dann zu Gott renne, zu Gott laufe, gehe ich den gemütlichen Weg, nicht den Weg des Kreuzes und ich gehe in die Welt. Ich gehe in die weltlichen, was die Welt mir anbietet. Und gerade heute, ich glaube, es gibt nichts Lähmenderes, was wir heute in der Zeit haben. Wir haben die Handys immer bei uns, diese Dinger. Und wenn wir das Gefühl der Langeweile haben, das Gefühl der Leere in unserem Herzen haben, wo wir uns eigentlich jetzt mit Gott füllen müssten, füllen wir uns mit Medien. Vielleicht die ältere Generation nicht so sehr, vielleicht habt ihr andere Dinge, von denen ich noch nicht weiß, womit man sich so füllt eigentlich, ne? Aber die junge Generation, ich auch. Ja, wie schnell bin ich da, wie schnell fülle ich mein Herz? Und das sind Momente, also Langeweile, das sind gute Sachen. Wir denken, Langeweile ist was Schlimmes, Langeweile ist was Gutes, lange heißt, ich habe Hunger, ich habe Durst in meiner Seele. Und dann kommt dieses, was wir gerade gehört haben, wen liebe ich mehr? Wem gebe ich die erste Liebe? Wem gehört mein Herz? Und dann merke ich, dass ich ganz oft, obwohl ich an Gott glaube, die Liebe gehört meistens mir selbst. Ja, womit kann ich mich selbst trösten? Ja, ich habe letztens eine schwierige Zeit gehabt. Ah, und dann zack, Netflix-Serie. Als Beispiel. Und dann, bei mir ist das so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, oder generell mit Medien, die haben so eine Macht, du machst die Tür auf, deshalb lösche ich ständig Instagram oder solche Geschichten. Ja, ich lösche das, weil wenn ich da einmal auf ein Video klicke und dann selbst du dich da durch, plötzlich habe ich meine Zeit gefüllt und das kann Tage und Wochen meinem Leben einnehmen. Besonders wenn es mir schwer geht, besonders wenn ich Schwierigkeiten habe, in die Gegenwart Gottes zu gehen, weil ich versagt habe vielleicht. Oder weil ich enttäuscht bin irgendwo von Gott, weil er irgendwas nicht erfüllt hat, wie ich es haben wollte. Weil ich irgendeinen Konflikt gehabt habe und dann irgendwie nicht so dieses mich selbst bemitleide, mich liebe und mich irgendwie selbst tröste. Und eigentlich ist es gar keine Liebe. Das ist die größte Dummheit, die ich tue. Die größte Liebe, die ich für mich selbst haben kann, ist, ich nehme das Kreuz auf mich, ich verleugne meinen Willen, meine Gefühle, ich gehe in die Gegenwart Gottes, ich bete auch, wenn es schwer ist, ich habe Gemeinschaft mit ihm und ich stelle ihn an erster Stelle über meinen Schmerz, über meine Leiden, über meine Situation. Ja? Und dann werde ich erfüllt mit seiner Kraft und werde ich frei gemacht. Ja? Und was Medien oft bewirken, ja, und mit Medien meine ich jetzt nicht nur Internet und so, das kann auch ein Buch sein. Also ich bin auch ein Mensch, wenn ich einen Roman oder anfange, was zu lesen, das ist eine Reihe. Ich werde nur noch dieses Buch lesen, alles vernachlässigen, bis ich das Buch durchgelesen habe. Aber vielleicht bin ich so. Vielleicht seid ihr anders. Vielleicht habt ihr eine größere Selbstkontrolle. Ich erzähle nur von meiner Schwäche. Was mich hindert, was hindert dich? Wozu greifst du in deinem Leben? Und wodurch wird dein geistiges Leben gelähmt? Und was ich so beobachte und sehe, und was diese Medien und so weiter angeht, ich glaube, es gab noch nie in der Menschheit solch eine Macht, das geistige Leben zu lähmen, wie in der heutigen Zeit. Und dann werden wir sind dann immer noch von Events abhängig. Wir wollen zu Events gehen, wo es einen heißen Lobpreis gibt, wo es eine tolle Predigt gibt, wo manche mich gebetet hat und ich was erlebt habe. Hey, das ist nicht schlecht, aber persönlich, in meinem eigenen Glaubensleben, da ist Tod. Und das kann ich immer ganz gut feststellen, wenn ich sage, okay, ich fange wieder an mit dem Gebet. Wenn ich wieder die Entscheidung treffe, ich werde wieder versuchen, meine Prioritätenliste zu sortieren und Gott den ersten Platz zu geben. Und immer wenn ich Hunger habe nach etwas, dann werde ich erst Gott suchen. Oder ich werde mir Zeiten einrichten, weil ich möchte Gott die erste Ehre geben in meinem Alltagsleben. Wenn du diese Entscheidung triffst, wenn ich diese Entscheidung treffe, und dann wirst du sofort, wenn du es lange nicht gemacht hast, wirst du einen starken Widerstand merken. Du wirst ins Gebet gehen und du wirst anfangen, ja Gott, ich bin jetzt hier. Und du wirst plötzlich merken, du weißt nicht mehr, was du sagen sollst. So brach liegt eine Beziehung. Das ist genauso, wenn du verheiratet bist und du hast seit Jahren mit deiner Frau nicht gesprochen, ihr habt parallel gelebt die ganze Zeit. Ja, und am Ende sind die Kinder alle aus dem Haus und so weiter und dann sitzt ihr voreinander und was sage ich denn da? Und die Beziehung funktioniert nicht. Und deshalb habe ich für mich persönlich festgestellt, immer wenn sich in meinem Herzen die Priorität verändert, dann sind die Worte Frieden und Erfüllung nur noch Theorie. Ich rede von denen aus Erinnerung heraus, weil ich sie irgendwo mal gehabt habe. Aber die sind nicht meine heutige Realität. Weil irgendetwas anderes, weil Selbstmitleid oder eine falsche Liebe, mir es geraubt hat, diese Zeit mit Gott. Diese Vampire, die uns aussaugen, die uns die Zeit klauen, da müssen wir sehr wachsam sein in der heutigen Zeit. Das nimmt das Herz sehr stark gefangen. Also, ich will jetzt nicht gegen Medien predigen. Wenn man damit gut umgehen kann, ist alles in Ordnung. Ich habe das jetzt als Beispiel benutzt. Bei dir sind es vielleicht andere Dinge. Ich weiß nicht, was. Bei dir kann es vielleicht Arbeit sein. Vielleicht bist du ein Workaholiker. Oh mein, ich liebe das zu arbeiten. Das ist ja mein Hobby. Ja, und dann kann ich richtig untergehen. Oder vielleicht ist bei jemandem das Haus putzen und so weiter. Ich liebe bügeln. Zack, wenn ich bügeln, dann geht's ab und dann kann ich mich richtig ablenken. Oder gibt's auch Leute, ja? Das heißt, wir können alles zu einem Gott machen in unserem Leben. Und das ist das, was hier, worum es hier eigentlich geht. Wir sollen keine anderen Götter haben neben ihm. Wir sollen nur Gott selbst als Gott in unserem Leben haben. Ich möchte euch jemanden vorstellen, ganz kurz. Und zwar habe ich das, kam mir plötzlich ein Gedanke. Und zwar die Susanna Wesley. Kennt ihr die? Susanna Wesley, habt ihr schon was von der gehört? Das ist die Mutter von John Wesley. Das ist der die Methodistenbewegung ins Leben gerufen hatte, oder Gott durch ihn. Und das war ein Ereignis, welches in die Kirchengeschichte eingegangen ist. Also wenn du Kirchengeschichte studierst, dann ist das eine starke Bewegung gewesen in der Vergangenheit, die wo viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Und diese Frau, ich habe so ein bisschen ihre Biografie gelesen, es war sehr krass. Sie ist ein Kind von 25 Kindern, glaube ich. Ja. Sie kommt aus, ich habe jetzt vergessen, das Datum. John, kennst du das Datum? Wann hat sie gelebt, die Methodistenbewegung? War das 1600 noch was? Naja, auf jeden Fall ein paar Jahrhunderte schon her. Und diese Frau, die kommt aus armen Verhältnissen. Sie hat einen Mann geheiratet, ich glaube, der war Pfarrer oder so. Und der hat ein Pfarrhaus gehabt und irgendwie waren die total unbeliebt dort. Man hat sie gehasst. Er hat ständig Schulden gehabt, weil er er hat versucht, durch Ackerbau irgendwie über die Runden zu kommen. Der hat nicht eine Gemeinde gehabt, die ihn finanziert hat, sondern er hat selbst Ackerbau betrieben. Und dann kamen Feinde, haben diese Felder abgebrannt und so weiter. Dann musste er ins Gefängnis und sie war dann mit ihren, ja, so sie hat 19 Kinder, hat sie gehabt, und 9 davon sind gestorben im Kleinkindalter oder Babyalter und 10 davon haben es sozusagen geschafft bis ins höhere Alter. Und sie musste sozusagen alleine auf diese Kinder aufpassen, sie musste sie versorgen. Und sie hat auch geschrieben oder gesagt, es war so hart, oft dieses tägliche Brot zu besorgen. Es war so hart, diesen Bissen zu bekommen. Das heißt, welche Kämpfe hat sie gehabt? Sie haben eine Kuh gehabt und haben sie wenigstens von der Kuh Milch gehabt. Und dann kam ein böser Mensch und hat der Kuh die Euter abgeschnitten, damit sie keine Milch mehr haben. Und das war eine Frau, eine mächtige Frau Gottes. Also ich würde sagen, von ihrer Reife und von ihrer Geistigkeit übersteigt sie mich bei weitem. Weiter, ich bin klein im Vergleich zu ihr, von der Reife und von dem Glauben, den sie gehabt hat. Und hier heißt es dann, ich möchte nur einen kleinen Einblick in die tägliche Struktur geben, die Susanna für ihre Familie geschaffen hatte. Das heißt Armut, ja, Mann im Gefängnis oft und Knappheit ohne Ende, Armut. Und dann hat diese Frau in diesem Zustand eine Entscheidung getroffen für ihre Familie. 6 Tage die Woche hatten die Kinder von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr Unterricht. Das heißt, die hat Homeschooling gemacht, der hat sie zu Hause unterrichtet. Die hat ihre Kinder genommen von 9 bis 12, das sind 3 Stunden, ja, und dann später noch einmal von 14 bis 3 Stunden unterrichtet. Und sobald ein Kind 5 Jahre alt wurde, neben den Unterrichtseinheiten verbrachte Susanne 2 Stunden am Tag im Gebet. Was ist das für eine Frau? 2 Stunden am Tag im Gebet. Ich verbringe 2 Stunden am Handy. Ja, und schaffe das andere nicht. Ja, und sie verbringt 2 Stunden am Tag im Gebet. Während der 1 Stunde betete sie für ihre Kinder. 1 Stunde, ich habe gedacht, sie hat jetzt vielleicht 10 Kinder, vielleicht 10 Kinder, für die sie jetzt gebetet hat, so insgesamt. Ja, das sind im Schnitt 5 Minuten pro Tag, 6 Minuten pro Tag hat sie dann halt im Gebet spezifisch für diesen Namen gebetet. Sie hat nicht einfach nur gebetet, Herr, ich segne bitte meine Kinder, schenke, dass es allen gut geht. Sondern gesagt, Herr, ich bitte dich für Josef. Und da, 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 da. Und 5 Minuten lang Worte finden jeden Tag für Josef, dann für Johanna, für Sophia und so weiter und so fort. Ja? Also, das war eine Hingabe und die hat wirklich, die war überbelastet, diese Frau. Und dabei noch Sorgen, wie soll ich überleben? Ja? 2 Stunden gebetet und dann, die andere Stunde widmete sie ihrem persönlichen Glaubensleben, indem sie die Bibel las und ihre Erkenntnisse in einem Tagebuch festhielt. Lass uns nochmal sagen, sie betet jeden Tag 2 Stunden lang. Also ob sie mit ihrem Haushalt oder dem Unterricht nicht schon alle Hände voll zu tun gehabt hätte. Und dann haben sie noch jeden Abend, nahm Susanne 1 bis 2 Kinder zur Seite, um mit ihnen über persönliche Themen zu sprechen. Sie konnten Glaubensfragen stellen und ihre Gedanken mit Susanne teilen. Ihre Mutter hört ihnen aufmerksam zu und half ihnen bei Schwierigkeiten. Also ich habe jetzt das drumherum vorgelesen, weil ich will einfach nur zeigen, dass es eine Frau ist, die sehr beschäftigt war und trotzdem sich diese Zeit für Gott immer wieder genommen hat. Gott an allererste Stelle gemacht hat. Und im zweiten Bericht heißt es, ihr standhaftes Gebetsleben zeichnete sie besonders aus. Ganz gleich, was den Ablauf des Tages unterbrach, wenn die Uhr eine bestimmte Zeit anzeigte, also sie war eine sehr organisierte, strukturierte Person, zog sie sich zum Gebet in ihr Zimmer zurück. Und dann eine Begebenheit, um diese erstaunliche Frau sagt, wenn die Kinder sie zu sehr ermüdeten, was machst du, wenn dich deine Kinder zu sehr ermüdeten? Also meine schicke ich meistens nach oben, wenn sie zu laut sind, ne? Sagen, oder was weiß ich, sagt, hier, habt ihr Medienzeit, könnt ihr 2 Stunden Fernsehen gucken, da habe ich, meine Ruhe, ja? Sondern wenn die Kinder sie zu sehr ermüdeten und die Zeit zum Gebet kam, schlug sie einfach ihre lange Schürze übers Gesicht. Das finde ich cool. Also die saß da irgendwie in der Küche oder sowas, jetzt war Zeit zum Gebet, die Kinder total laut, 10 Kinder, wie auch immer und so, nimmt sie ihre lange Schürze und zack, übers Gesicht und sitzt da. Dann heißt es dann hier, wenn die Kinder ihre Mutter mit der Schürze vor dem Gesicht sahen, benahmen sich gesittet und waren leise. Sie hat ihre Kinder erzogen. Sie hat die Kinder erzogen und gesagt, hey, jetzt ist eine Zeit des Gebets. Jetzt bin ich für euch nicht erreichbar. Jetzt bin ich für Gott erreichbar. Und ihr müsst jetzt diese 2 Stunden, wie auch immer, ohne mich klarkommen. Und die Kinder haben das gelernt, weil sie Gott an allererste Stelle gestellt hat in ihrem Leben. Und später dann, also besonders die 2 Jungs, die dann aus dieser Familie rauskamen, der John Wesley und sein Bruder, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, Charles Wesley, die haben dann gepredigt und die Mutter durfte es noch erleben, wie Massen von Menschen sich durch diese 2 Männer bekehrt haben. Und die haben dann eine Bewegung ins Leben gebracht, die aus dieser Disziplin der Mutter, soweit ich mich erinnern kann, haben sie gesagt, wer mit uns unterwegs sein möchte, also Diener sein möchte, der muss, ich glaube, pro Tag 3 oder 5 Stunden die Bibel lesen morgens. Ja, irgendwie 3 Stunden, ich kann mich nicht erinnern, wie es war, aber was er gemacht hat, das, was er, diese Jüngerschaftsform, die er von seiner Mutter gelernt hat, hat er dann in seinem Leben angewandt und dadurch eine starke Bewegung ins Rollen gebracht, oder Gott durch ihn, besser gesagt. Ja. Also, hier ein Beispiel von einer Frau, also bei mir übt sowas ja Druck aus, weil ich bin ja so ein Freestyler oder sowas, egal ob du organisiert bist oder Freestyle bist, es kommt immer zu dem Punkt, wo du dich losreißen musst und du wirst niemals Zeit genug haben. Wisst ihr, du kannst dich bei mir, oder ich werde es auch bei euch tun, ich kann mich, das, wisst ihr, wir machen das auch ganz oft, wir entschuldigen uns mit Ehemann, Ehefrau, Kindern, ich muss jetzt nach Hause, tut mir leid, Kinder sind zu Hause. Ja. Kennen wir alle, oder? Oder mit Ehemann, ja, meine Frau, ich muss irgendwie und so weiter und so fort. Das kannst du mit mir tun, das werde ich mit euch auch tun. Aber vor Gott funktioniert das nicht. Vor Gott gilt er Nummer 1. Und dann, wenn er Nummer 1 ist und du das in deinem Leben haben wirst und ich auch, dass er Nummer eins ist, dann wären diese Begriffe wie Erfüllung und Frieden und Segen und Führung und Gedanken Gottes und wie auch immer nicht mehr eine Theorie sein, nicht mehr nur eine Phase sein, an die wir uns erinnern können aus der Vergangenheit, sondern es wird meine heutige Realität sein. Und dazu lädt uns Gott ein. Das will er mit uns haben. Also nicht nur beim Glauben annehmen, dass wir ihn über alles stellen, sondern aber auch in der Lebensführung, dass er an dem ersten Platz in unserem Leben steht. Und wisst ihr was? Und das ist das Problem, das wir oft haben. Diese Liebe zu uns selbst, diese Liebe dann zur Welt und dann greifen wir auf die Welt zu, statt zu Gott zu laufen und zu Gott zu rennen. Und deshalb meine Frage heute an euch. Wie sieht es heute mit deinem Glaubensleben aus? Wo stehst du? Wo steht Gott in deinem Herzen? Wo ist es vielleicht notwendig, dass du und ich, dass wir Abstriche machen, dass wir das Kreuz auf uns nehmen, dass wir Gewohnheiten in Frage stellen, dass wir unsere Süchte in Frage stellen? Ja, bei mir ist es so mittlerweile, das hat Corona und die Weltpolitik gerade in meinem Leben, ich weiß nicht genau, wie oft ihr das macht, aber wie oft nehme ich mein Handy raus? Das Erste, was ich mache, ich gehe auf Google und dann gehe ich auf Google News und dann lese ich, ob die Welt untergegangen ist oder nicht untergegangen ist. Ich bin süchtig danach geworden. Ich mache das und dann, und ich bin einfach schockiert, wie wenig sich eigentlich verändert. Also wenn du das regelmäßig abcheckst, denkst du, Mann, kommt nichts Neues? Bist schon fast frustriert, also du wartest schon auf irgendetwas. Aber es lenkt ab. Und genauso wie ich zum Handy greife, genauso möchte ich eigentlich, das müssen wir lernen. Dafür müssen wir kämpfen. Das ist das Kreuz, dass wir den Weg zu Gott suchen zuerst. Dass da, wo dieser Griffreflex zum Handy ist, zu den Medien ist oder zu den anderen Dingen, die uns ablenken, dass das eigentlich Gott zuerst bekommt. Und dass wir uns auf Gott einlassen. Und das ist immer hart. Wenn man das lange Zeit nicht gehabt hat, ist es ein harter Prozess. Aber ich ermutige dich, wieder neu anzufangen, wieder mit diesen geistlichen Übungen anzufangen, Jesus den ersten Platz in deinem Leben zu geben. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 15 heißt es, liebt nicht die Welt und das, was zu ihr gehört. Liebt nicht die Welt und was zu ihr gehört. Wer die Welt liebt, unser Vater im Himmel liebt auch diese Welt und gibt seinen Sohn dahin. Hier geht es um was anderes. Liebt nicht die Welt. Wer die Welt liebt, in dessen Herzen gibt es keine Liebe zum Vater. Das heißt, es ist ein Entweder-Oder. Wenn ich anfange, die Welt, das heißt die Konzepte in dieser Welt, die Dinge diese in der Welt zu lieben, ja, dann wird die Liebe des Vaters in meinem Herzen keinen Raum haben. Dann heißt es in Vers 16, die Welt ist erfüllt von der Gier, der Triebe und der Sinne. Diese Welt wird durch Gier, durch die Sinne, durch die Befriedigung der Sinne gesteuert, gelenkt. Die Menschen denken, wie kann ich wieder meine Sinne befriedigen? Von der Gier der Augen. Augen, Dinge sehen, 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 sehen. Wann haben wir genug gesehen? Sehen, immer mit den Augen sehen. Coole Sachen sehen, tolle Sachen sehen, neue Sachen sehen. Von Prallen mit Geld und Macht. Ja, also Lebensstile. Oh, voll cool, Geld und Macht. Und wenn ich mein Herz daran hänge, dann gibt's keinen Raum für die Liebe des Vaters in meinem Leben. Und ich werde es ja auch nicht mehr merken. Es wird einfach untergehen, bis sich die Priorität nicht wieder verändert hat und Jesus an erster Stelle steht. Das alles kommt nicht vom Vater, sondern gehört zur Welt. Die Welt vergeht und mit ihr die ganze Lust und Gier. Wer aber tut, was Gott will, wird ewig leben. Dazu ist Jesus gekommen, um dich mit Gott zu verloben und dass Gott für dich ein und alles wird. Und da aus dieser Kraft heraus wirst du eine Kraft haben, Menschen zu lieben, die du selbst niemals schaffen kannst. Du wirst eine übernatürliche Liebe haben für deinen Nächsten, für deine Frau, für deine Kinder, für die Menschen, die du magst, für die Menschen, die du nicht magst. Es wird Gottes Kraft in dir alles bewirken. Und dazu lädt uns Jesus ein. Ich möchte gerne mit uns zusammen beten. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen reinigst. Mein Herz reinigst zuallererst. Vater im Himmel, Herr. Herr, du siehst die Kompromisse in meinem Leben. Du siehst die Dinge, die mich lahmlegen, die mich geistig stilllegen, diese Weltliebe, die ich habe, die mich so sehr hindert. Und ich bitte dich, Vater im Himmel, dass du mich frei machst von dem verdrehten Wollen, verdrehten Willen, Herr. Das, was du willst, Herr, das möchte ich auch wollen, Herr. Und ich bitte dich, Vater, dass du jedem Einzelnen hier unter die Arme greifst, ja, dass du jedem Einzelnen einen inneren Wunsch schenkst, Vater, wieder in Klarheit mit dir zu leben, wieder das Leben auszusortieren, Herr, wieder eine Hingabe dir zu geben, die nur dir alleine gebührt, Herr, dich an allererste Stelle zu stellen. Mein Gott, zünde an dein Feuer der Liebe in unseren Herzen, Herr. Lass uns dich mit der gleichen Liebe lieben, Herr, wie du uns geliebt hast, Vater im Himmel, Herr. Und lass uns nicht mit weniger zufrieden sein, Herr. Herr, reinige unsere Herzen, reinige den Tempel, Herr. Schmeiß die Tische und alles umher, was nicht da hineingehört. Herr, wir laden dich ein, Herr. Wir möchten mit dir, Herr, gemeinsam unterwegs sein und dir mit dem ganzen Herzen, mit der ganzen Seele, mit allem, was wir haben, Herr, dienen, Herr. Segne dein Volk, Herr. Ich bete im Namen Jesu Christi. Amen.